Schön. Markus, es war der perfekte Einstieg für den Abend heute. Es geht nämlich um ein Thema, was oftmals nicht so unser Lieblingsthema ist, nämlich das Dranbleiben und Ausharren. Und da würde ich sagen, ist der Markus ein sehr gutes Beispiel. Also wirklich der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, aber Hut ab. Ja, ein Thema, was, glaube ich, nicht immer so unser Lieblingsthema ist. Ne? Das ist nicht so das Thema, was unser Herz schön tütelt und ja, und Gott ist so toll und ausharren und dranbleiben kann ganz schön hart sein. Kommt trotzdem nächstes Mal wieder, wenn der Robert predigt, ist immer gut, auch wenn es heute mal ein hartes Thema ist. Ja, wer von euch würde sich denn als geduldig bezeichnen? Oh, ich sehe, nach dem Beispiel ist es schwer, sich noch zu vergleichen mit Geduld. Ich muss sagen, ich habe mich ganz lange für sehr geduldig gehalten, bis ich mehr und mehr in Situationen gerannt bin, wo ich merke, ich habe da drin kolossal versagt im Geduldigsein. Und mein Bruder hat mir mal erzählt, der hat sich auch die meiste Zeit seines Lebens für sehr geduldig gehalten, bis er geheiratet hat. Ich weiß jetzt nicht, was es heißt, aber ich vermute, viele wissen, was es bedeutet. Geduldig sein, es fällt uns im Allgemeinen eher schwer. Und ich glaube, das hat auch viel so damit zu tun, wie unser Leben funktioniert und auch wie allgemein Gesellschaft sich entwickelt. Ich merke, ein Punkt, wo meine Geduld immer sehr, sehr schlecht bestückt ist, ist, wenn ich an meinem altersschwachen Laptop sitze und es mehr als 30 Sekunden braucht, bis sich die neue Internetseite geladen hat. Das ist immer so ein Punkt, wo ich merke, oh. Und ich weiß nicht, ob sich viele von euch noch an dieses Geräusch erinnern. Mal gucken, ob ich es nachmachen kann. Sagt das jemandem was? So. Genau, das Modem, die Zeit, als man sich ins Internet eingewählt hat und noch einen Kaffee trinken gehen konnte, bis die Seite offen war. Und es war irgendwie normal, das war normal, Dinge haben eine Zeit gebraucht und du konntest zwischendurch noch was machen und irgendwann war es dann da und da war Begeisterung, das Internet hat funktioniert und man hatte eine offene Tür in die Welt. Genau, und mittlerweile ist es wirklich so, wenn sich eine Sache nicht innerhalb im Bruchteil einer Sekunde öffnet, werden wir unruhig und denken, ach, das muss schneller gehen, ich muss mal wieder defragmentieren oder keine Ahnung, was man da macht. Aber ja, wir sind so geprägt mittlerweile, dass Dinge auf den Schnips passieren müssen. Dass wir was sagen, Schnips, und es muss da sein. Und es muss sofort verfügbar sein. Und Technik entwickelt sich in die Richtung, alle Sachen entwickeln sich in die Richtung, dass Dinge direkt verfügbar sind, wenn wir das wollen. Und direkt in Reichweite sind und sofort da sind, wenn wir uns danach ausstrecken und es möchten. Und ich glaube, dass wir in dieser ganzen Entwicklung eine ganz, ganz wichtige Sache verlernt haben oder dabei sind zu verlernen, die Leben mit Gott ausmacht und die Gott als was ganz Wichtiges immer wieder sagt. Und zwar das Ausharren und Dranbleiben. Dass wenn Dinge nicht gleich so funktionieren, wie sie sind, dass wir ganz schnell aufgeben und sagen, ach na gut, dann ist es wohl nicht. Ich glaube, also ich stelle es bei mir selber fest, ich weiß nicht, ob ihr das von euch auch so sagen könnt, da habe ich bei vielen Sachen so ein bisschen meinen Biss verloren. Das ist so wie, ach, es funktioniert nicht, Geduld ist weg. Und dann singen wir im Lobpreis gerne mal so ein Lied, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ein sehr schönes Lied und ich merke, ich singe das sehr gerne. Und wenn ich aber in einer Situation bin, wo ich gerade auf Dinge warten muss und dranbleiben muss, dann denke ich manchmal, es wäre gerade viel ehrlicher zu singen, es liegt Frust in dem Warten auf den Herrn, in dem Warten auf den Herrn. Das wäre wesentlich ehrlicher von meinem Herzen her, wenn ich das singen würde. Aber ich meine, es kommt aus dem Bibelvers, ne? Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft und werden sein wie die Adler, die aufsteigen mit ihren Schwingen und nicht müde werden. Und es ist so ein schöner Vers, aber ich merke, in der Praxis, wenn ich wirklich dort dran bin, obwohl ich auf den Herrn warten muss, da wird es schwierig. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich dranbleibe an vielen Punkten. Ja, und der Vers impliziert aber, es liegt Kraft im Warten auf den Herrn, weil der Herr manchmal auf sich warten lässt. Und weil es solche Momente gibt, wo sich Dinge anfühlen wie, es geht nicht vorwärts und ich habe eine Bitte und ich habe ein Anliegen und ich habe eine Vision und ich habe eine Verheißung von Gott, aber es passiert nicht. Und natürlich hat die Münze zwei Seiten, wie der Samuel vorher gesagt hat. Manchmal fühlt sich eine Sache an wie Handbremse angezogen, weil einfach konkret Dinge in unserem Leben sind, die wir ändern müssen. Und ich glaube, das offenbart uns der Heilige Geist und da müssen wir gehorsam sein. Aber ich glaube auch, dass es Situationen gibt, wo es einfach ums Ausharren geht und ums Dranbleiben. Wie der Markus, zu bitten und dran zu bleiben und im Glauben zu handeln. Und ich denke, Gott hat das schon ein bisschen gezeigt, dass er gerne mal auf sich warten lässt. Das ist allein am Beispiel Jesus. Jesaja hat eine Verheißung gegeben, dass der Messias kommen wird, 750 Jahre vor Christus. Und ab da haben die Juden drauf gewartet, uns ist ein Messias verheißen und er wird kommen. 750 Jahre. Und dann ist Jesus da und ihnen fällt es erstmal schwer, das so anzunehmen. Und dann ist Himmelfahrt und Jesus geht wieder und es ist ein Bericht, ich glaube, das ist ein Johannes, wo dann ein Engel kommt und sagt, was schaut ihr nach oben, so wie er gegangen ist, werdet ihr noch wieder zurückkommen oder wird er auch wiederkommen. Und die Jünger haben erwartet, yes, er kommt wieder und haben jeden Tag drauf gewartet. Die ganzen Berichte, die auch verfasst wurden, das haben die Jünger nicht direkt gemacht, weil sie wussten, okay, 2000 Jahre, wir müssen die Dinge für die Leute aufbewahren, dass die das nachlesen können. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis es geklickert ist, oh, er kommt nicht sofort wieder. Das scheint eine Weile zu dauern. Und dann haben sie angefangen, die Berichte aufzuschreiben. Und das war den Leuten nicht bewusst damals, was wir heute wissen, dass es eine Weile dauert manchmal. Und ich weiß nicht, wo ihr euch gerade so ein bisschen im Ausharren seht. Ich glaube, da hat jeder von uns immer mal so Bereiche oder auch größere oder kleine Bereiche. Ob das vielleicht ein Job ist, in dem du nicht glücklich bist und wo du Gott bittest, dass er da Veränderung schenkt und es tut sich aber keine Tür auf, es bewegt sich nichts. Oder eine finanziell schwierige Situation, wo du merkst, es ist schwer, Gott, und ich brauche deine Hilfe da drin und ich brauche einen Durchbruch. Oder im Single-Sein länger, als du das geplant hast. Oder eine Krankheit, mit der du kämpfst. Oder eine unerfüllte Verheißung Gottes. Oder ein Unrecht, was dir passiert ist und wo du willst, dass Gott dir Recht verschafft und dass es ins richtige Licht gestellt wird. Oder vielleicht ein anderes Warten auf irgendeinen persönlichen Durchbruch oder einen Durchbruch in deiner Familie oder einen geistlichen Durchbruch für eine Region oder deine Gemeinde. Oder es sind so viele Sachen, wo ich glaube, dass wir in vielen Bereichen am Warten sind und am Ausharren. Und ja, was tun wir in der Wartezeit? Was tun wir im Ausharren? Das ist, glaube ich, ja, ganz wichtig. Weil oft so eine Wartezeit, glaube ich, eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein kann. Weil du mit Hoffnung auf einen Gott baust, an den du glaubst und du das Gefühl hast, Hoffnungen werden enttäuscht. Und oftmals, glaube ich, versuchen wir so Symptome auszuregeln, indem wir entweder Erwartungen runterschrauben und denken, na, vielleicht hat Gott nicht das so gemeint oder die Bibelstelle kann man vielleicht auch anders auslegen, dass er das vielleicht doch nicht will. Oder wir versuchen so, den Schmerz runterzufahren und zu sagen, ach, das wird schon irgendwie gehen und unsere Erwartungen runterzuschrauben. Oder wir suchen woanders eine schnelle Erfüllung. Also es ist in verschiedenen Sachen, wo das sein kann. Ich merke zum Beispiel, ich habe im November ein Auto bekommen, was sehr nötig und sehr gut war. Und so ein Auto zu haben, ist erstmal das übelste Freiheitsgefühl. Und du kannst draußen rumfahren, du bist nicht immer auf Leute angewiesen, eine Mitfahrgelegenheit dir zu geben. Und es ist ein echt schönes Gefühl. Und es erfüllt auch erstmal für eine Weile und dann irgendwann flaut es ab. Wenn du dann jeden Früh die Scheibe freikratzen musst und zum dritten Mal am Berg feststeckst, weil der Schnee zu hoch ist in Annaberg. Und dann diese Begeisterung von Dingen ganz schnell abflaut. Was ganz natürlich ist, weil diese Dinge nicht gemacht sind, um uns Erfüllung zu geben. Weil echte Erfüllung nur in Jesus ist und in dem, wenn wir in ihm sind, in ihm selber. Die Fülle ist in Jesus. Und in der Natur sehen wir eigentlich viele geistliche Wahrheit und geistliche Dinge, die Gott uns darin offenbart. Und zum Beispiel auch die Sache mit dem Warten und die Sache mit der Zeit sehen wir da ganz sehr. Weil wer von euch etwas im Botanischen unterwegs ist oder schon mal was gepflanzt hat, der weiß, das steckt man einen Samen in die Erde und man kann nicht nach 10 Minuten erwarten, dass man irgendwas sieht. Du pflanzt den ein und du fängst an zu gießen und du fängst an zu pflegen, fängst an Nährstoffe zuzuführen, wenn es was ist, was in den Räumen ist und das nicht von alleine bekommt. Und es ist ganz logisch für uns, dass die Dinge Zeit brauchen. Da stellt keiner eine Frage und keiner kommt nach einem Tag oder geht zurück zum Supermarkt und sagt hier, ey, die Samen haben nicht funktioniert, da geht nichts auf. Du weißt, dass es eine Zeit dauert, das ist ganz natürlich. Und das heißt nicht, dass der Samen nicht funktioniert oder dass du nicht gut gießt oder dass die Sonne nicht ausreichend ist. Es heißt einfach, Dinge brauchen Zeit und es ist in Ordnung. Und es fühlt sich halt eine Weile erstmal an, als würdest du einen Haufen Erde gießen. Aber wir wissen, dass da mehr passiert, als wir sehen an der Oberfläche. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber bei Samen ist immer so, wenn du den einpflanzt, der erste Keim, der raussprießt, ist die Wurzel, die erstmal nach unten geht. Bevor da irgendein Keim rauskommt, der sich nach oben in Blätter entfaltet, geht es erstmal nach unten, in die Tiefe. Klingt ein bisschen blöd, es geht erstmal in die Tiefe und dann nach oben. Aber das ist einfach in der Natur so angelegt, das ist so. Zuerst brauchst du eine Wurzel, bevor irgendwas in die Höhe schießen kann. Und je größer diese Pflanze sein wird oder sein muss, umso tiefer brauchst du eine Wurzel und eine Festigung, weil sonst nichts Halt hat, was nach oben wächst. Und ja, das ist einfach natürlich. Das ist natürlich, das hat Gott so angelegt. Und es ist halt eine Zeit des Ausharrens und eine Zeit des Wartens. Und auch in der Bibel ist mir das oftmals aufgefallen, die letzten Monate, dass da ganz oft der Satz steht, und als die Zeit erfüllt war. Dass es gewisse Zeitpunkte in Gott, mit Gott gibt, dass die Zeit an gewissen Punkten erfüllt ist und Dinge passiert sind und bis dahin in Warten war. Und gewisse Dinge auch einfach erkämpft werden müssen, die fallen uns nicht in den Schoß. Und ich glaube, dass viele wertvolle Dinge auch erkämpft werden müssen, weil sie uns sonst nichts wert sind oder weil es ihren Wert beschreibt, dass wir bereit sind, dafür zu opfern und bereit sind, darauf zu warten und bereit sind, ja, Opfer zu bringen. Und da ist in der Bibel ein Gleichnis, was Jesus erzählt, wo es darum geht, von der Witwe, die ja mit dem strengen Richter, man kann es auch überschreiben, Markus und Rachel von der Anmeldung, geht vielleicht auch, von der bittenden Witwe. Und ich denke, viele von euch kennen die Geschichte. Die Witwe, die ihr Recht bekommen will und zu dem Richter geht und immer wieder fragt, verschaff mir Recht, verschaff mir Recht. Und der Richter lehnt sie immer wieder ab, weil er ein hartes Herz hat. Er sagt immer wieder nein. Und sie kommt wieder, verschaff mir Recht, verschaff mir mein Recht. Ich will, dass du für mich eintrittst. Und es geht so weiter und weiter, bis irgendwann steht und er verschafft ihr Recht, weil sie ihm auf die Nerven ging. Ganz einfach deswegen. Einfach nur, nicht weil er ein Herz für sie hatte, sondern einfach nur, weil sie ihm auf die Nerven ging. Und dann steht, und wie viel mehr wird Gott seinen Kindern Recht verschaffen? Und es steht am Ende in ein sehr, sehr cooler Vers, wo steht, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf Erden. Und ich finde das eine sehr, sehr coole Definition von Glaube. Das Glaube, das ist auszuharren im Angesicht von Gegenwind. Im Angesicht von, ich verschaffe dir nicht recht. Dass dieses Ausharren und immer wieder klopfen und nerven und mein Anliegen vorbringen, dass Gott es als Glaube bezeichnet. Und dass die Bibel auch sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ich hab das Gefühl, ich bin bei solchen Sachen immer eher höflich. Ich klopfe und wenn jemand aufmacht, dann ist wohl niemand da, dann gehe ich halt wieder. Und diese Witwe ist aber, die sucht, die klopft und die bittet. Und das steht auch in der Bibel, bittet, sucht und klopft. Es wird euch aufgetan werden. Aber ganz, ganz offensichtlich, wie in dem Beispiel, nicht sofort. Es steht nicht da, klopft und beim ersten Versuch wird euch aufgetan. Bittet und sofort wird euch alles erfüllt werden. Aber es steht bittet, es wird euch aufgetan werden. Es geht nicht darum, ob Jesus antwortet und ob er Dinge tut, es geht nur um das Wann. Und das ist in seiner Hand und in seinem guten Zeitplan. Ja, und wenn du klopfst und es passiert nichts, dann gehst du nochmal und klopfst nochmal. Und wenn wieder nichts passiert, ratet mal, was wir dann machen. Wir gehen nochmal und klopfen nochmal, weil das ist, was Jesus uns aufgetragen hat. Und das sagt mir so, wenn ich nicht aufgebe in Dingen, dann werde ich gewinnen, weil Gott auf meiner Seite ist. Wenn du nicht aufgibst, gewinnst du. Und ich habe das Gefühl, dass eine Zeit des Ausharrens und eine Zeit des Wartens für uns eigentlich so viel wichtiger ist als die Zeiten, wo wir Erfüllung erleben und die Zeiten, wo wir erleben, dass unsere Gebete erhört werden. Und es sind gute Zeiten, die bauen auch Dinge in uns, aber ich glaube gerade das Ausharren und das Warten, da geht es in die Tiefe, da wird diese Wurzel gebaut, da geht es in Festigkeit und da zeigt sich, was wirklich in uns steckt und da zeigt sich wirklich, ob wir Gott vertrauen, ob wir an ihm dran sind, ob wir ihm glauben, auch wenn die Umstände nicht so aussehen. Und ob ich ans Ziel komme, es ist verheißend, dass wir ans Ziel kommen. Ich kann euch mal einen Vers vorlesen aus Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Und zwar steht da, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Und davor steht, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Ich finde es krass, dass da steht, dass Ausharren uns zur Vollkommenheit bringt. Dass wir nicht vollkommen werden und Christus ähnlich werden, wenn wir nicht im Ausharren lernen und darin vorwärts gehen. Und im Vers 12 steht dann weiter, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, der denen verheißen ist, die ihn lieben. Wenn wir ausharren, werden wir den Siegeskranz bekommen, da werden wir ihn erringen, dann werden wir den Preis bekommen. Gott ist ein Belohner, er sagt nicht einfach nur hart aus und es ist schön, dass ihr das macht, sondern er sagt, ich will euch belohnen. Ihr werdet den Siegeskranz und den Lohn dafür bekommen. Und in den schwierigen Zeiten habe ich schon gesagt, da kommt wirklich raus, was in uns steckt, da kommt wirklich raus, ob wir glauben. Es ist in Zeiten, wo alles gut läuft, so einfach, ein toller Christ zu sein und schön nach außen zu strahlen, dass du Gott vertraust. Aber in den Zeiten, wo es wirklich hart auf hart kommt, da zeigt sich, vertraue ich wirklich, glaube ich wirklich. Und das formt unseren Charakter. Und ich glaube, dass Gott wirklich diesen Weg liebt und diese Zeiten, auch wenn das für uns oft schwer ist, weil das genau die Zeiten sind, wo wir wirklich Beziehungen bauen. Das sind die Zeiten, wo sich wirklich herausstellt, bin ich dabei, mich von Gott wegzudrehen und zu sagen, die Dinge funktionieren nicht, oder fange ich an, mich in Gott hineinzulehnen und sagen an Gott, ich verstehe das nicht und es tut mir weh, aber ich will die Beziehung zu dir und ich will verstehen und ich will dranbleiben. Da wird Beziehung gebaut in diesen harten Zeiten, da wird es tief. Und ich glaube auch, dass wir in solchen Zeiten anfangen, immer mehr falsche Motive zurückzulassen und Egoismus zurückzulassen. Weil Egoismus würde immer den Weg wählen von der momentanen Befriedigung, dem, was mich jetzt erfüllt. Der würde immer den Weg des geringeren Widerstandes gehen. Aber je mehr wir uns in solchen Zeiten entscheiden, ich bleibe dran und ich vertraue dir, Gott, dass du zu deinem Wort stehst, umso mehr lassen wir Egoismus hinter uns und werden wirklich im Charakter Jesus ähnlich, der auch alles hinter sich gelassen hat. Und der gesagt hat, und Gott, dein Wille ist mein Alles. Und darum geht's, dass Gottes Wille unser Ein und Alles wird. Und es steht auch in der Bibel ein Vers, ich weiß gar nicht mehr ganz, wo es steht, dass es Gottes Ehre ist, Dinge zu verbergen und die Ehre von Königen sie zu suchen und sie herauszufinden. Ich glaube, so steht es im Deutschen. Ich habe ihn gerade mehr im Englischen im Kopf. Aber was für mich heißt, es ist Gottes Ehre, Dinge zu verbergen. Er verbirgt Dinge, aber nicht vor uns, sondern für uns. Und die Ehre der Könige, Gott sagt, dass wir im Geschlecht von Königen und Priestern sind. Er hat uns berufen, Könige und Priester zu sein. Und ein wirklich königliches Herz in diesem Zusammenhang bringen wir zum Ausdruck, wenn wir die Dinge suchen und nach den Dingen uns ausstrecken, sie zu finden, die er für uns verborgen hat. Und darin Beziehungen bauen, darin dranbleiben. Das ist nicht, dass Gott so ein Fieser ist, der uns die Karotte vor die Nase hält und sagt, na guck mal, ob du sie bekommst und der Esel rennt immer, aber wird sie nie erreichen. Er verbirgt Dinge für uns. Er wird es immer machen, dass wir die Erfüllung finden und dass wir zu den Dingen kommen werden. Nicht sofort, aber, und es wird uns was kosten, aber wir werden es bekommen. Ja, und die wichtigen Dinge muss ich mich was kosten lassen. Das ist, glaube ich, echt wichtig, dass wir lernen, einen Preis zu bezahlen. Dass wir lernen, Dinge aufzugeben dafür, weil es uns wirklich wichtig ist. Und mir geht es oft so, ich habe viel so bei berühmten, tollen Leuten gesehen, was die für ein krasses, tiefes Leben mit Gott haben. Und ich war 3 Jahre in Amerika auf der Bibelschule von der Bethel-Gemeinde und davon hört man ja die krassesten Geschichten. Und ich habe auch davor, bevor ich dahin bin, immer die krassesten Geschichten gehört von krassen Heilungen und Gottes Gegenwart, die so spürbar ist und geisterfüllten Predigten und so guten Zeiten und dass Gottes Gegenwart so intensiv da ist. Und es hat mich immer begeistert und ich dachte immer so, ich will wissen, wie das geht. Und was aber viele nicht wissen und was ich auch erst da gelernt habe im Zusammensein mit den Leitern und Pastoren, dass die sehr wohl einen großen Preis dafür bezahlt haben. Dass ein Bill Johnson, der Leiter der Gemeinde ist, 17 Jahre in seinem Pastorenleben auf seinen Knien war und gebetet hat für geistliche Durchbrüche und nichts gesehen hat. Und in einer Gemeinde war, wo er das Gefühl hatte, da passiert überhaupt nichts. Die Leute haben kein Feuer für Gott, es geht nicht vorwärts. Und das sind 17 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist nicht wie, ich bete mal ein paar Wochen und dann geht's los. Das ist ein Preis, den er bezahlt hat. Und er hat nicht das Thema geändert. Er hat gesagt, Gott, das ist verheißen und ich weiß, dass du dir das auch wünschst und deswegen bleibe ich dran. Und es hat mich beeindruckt. Das hat mich wirklich beeindruckt. Das ist mehr als die Hälfte meines Lebens, die er da im Gebet verbracht hat und dafür eingestanden ist. Oder auch mit dem Thema Heilung. Die Gemeinde ist auch bekannt, dass auch viele auch von Krebs geheilt werden und krasse Zeugnisse da passieren. Und es waren aber auch viele Jahre, wo der Pastor diese Verheißung von Gott hatte, das wird in eurer Gemeinde passieren und er das nicht gesehen hat. Und irgendwann ist sein eigener Vater an Krebs erkrankt und er hat gedacht, okay, das ist der Punkt. Gott will sich hier mächtig erweisen und will zeigen, dass es hier möglich ist. Und sie haben mit Glaube für seinen Vater gebetet und gehofft und sind davor vor Gott eingetreten, dass er das tut. Und sein Vater ist gestorben an Krebs. Und er war an dem Punkt vor der Entscheidung, ob er sagt, ich werfe die Flinte ins Korn, wenn ich schon so lange dafür eintrete und nichts passiert und mein Vater daran stirbt. Aber er hat an dem Punkt gesagt, nee, jetzt erst recht. Gott, ich will dir vertrauen und ich glaube, dass du zu deinem Wort stehst, auch wenn die Ereignisse gerade nicht so aussehen. Und es war, er sagt, zu dem Zeitpunkt, wo das angefangen hat, wie so eine Lawine und die Heilungen passiert sind und größere Heilungen und die wirklich einen Segen darin erlebt haben, der auch bis heute anhält. Und das finde ich krass, dass da so ein Opfer dahinter gesteckt hat und ein Ausharren und ein Dranbleiben, bevor diese Dinge passiert sind. Und das ist so meine Frage an uns und an mich selber auch ganz sehr. Lassen wir uns das was kosten, die Dinge, die wir sehen wollen, im geistlichen Durchbrüche in unserem eigenen Leben, lassen wir uns das was kosten? Denn da, wo wir uns für Dinge was kosten lassen, da ist unser ganzes Herz drin. Und ich glaube, darum geht es Gott, unser ganzes Herz zu haben. Sind wir wirklich in der Sache mit ganzem Herzen drin und bereit auszuharren und bereit zu glauben, auch wenn es erstmal nicht so aussieht. Das ist eigentlich die Frage, ist Jesus mir es wert? Ist Jesus mir es wirklich wert, dass ich dafür das niederlege und dafür sage, ich will deinen Weg gehen, auch wenn ich gerade nicht die Erfüllung von Dingen sehe? Ja, und ich denke manchmal, es wäre so schön, wenn in der Bibel steht, dass das Leben mit Jesus ein Ponyhof ist und alle Dinge schön wären. Und es ist aber nicht so. Sein Wort sagt an vielen Dingen, wir werden tolle Sachen erleben und Fülle im Leben erleben, aber es wird auch etwas kosten. 2. Korinther 6, Vers 4 steht zum Beispiel, sondern in allem erweisen wir uns als Gottes Diener in vielem Ausharren, in Drangsalen und in Nöten. So erweisen wir uns als Diener Gottes, als Leute, die wirklich Gott hingegeben sind und ihm nachfolgen, in Drangsalen und Nöten. Ja, aber ich habe auch schon gesagt, Gott ist ein Belohner. Das hat immer zwei Seiten. Es kostet uns was, aber Gott ist ein Belohner. Und das habe ich schon in Jakobus 12 vorgelesen, dass er verheißen hat, dass wir den Siegeskranz erringen werden. Und da will ich euch nochmal Stellen aus Hebräer vorlesen. Und zwar steht im Hebräer 10, Vers 36, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Gott möchte, dass wir die Verheißung davontragen und dass wir sehen, wie die Dinge erfüllt werden. Und es steht auch ein paar Verse später im Kapitel 11, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir, dass Gott wirklich ein Belohner ist und dass er uns nicht irgendwo ferne auf Abstand hängen lässt und uns probieren und abstrampeln lässt, sondern dass er uns belohnen wird zu seiner Zeit? Das ist eine Frage des Vertrauens, ob wir glauben, dass er wirklich gut ist. Und die gute Nachricht ist, wir sind nicht die Ersten, die warten. Es gibt da eine lange Liste in der Bibel von Leuten, die ausharren mussten und die eine Verheißung bekommen haben und die nicht gleich erfüllt wurde. Und ich will einfach mal so ein paar mit euch durchgehen und gucken, was wir von ihrer Geschichte lernen können. Und will da mal anfangen mit Josef. Das hat mich immer sehr beeindruckt, die Geschichte von Josef. Weil er diese Träume bekommt, diese Träume, dass seine Geschwister vor ihm niederfallen werden, und er erzählt ihnen das und ist, würde ich sagen, ein sehr verwöhntes Kind, wird von seinem Vater vor allem bevorzugt und erzählt das seinen Geschwistern, und es kommt der Punkt, wo seine Geschwister ihn verraten, verkaufen, er ins Gefängnis geschmissen wird, und ich weiß nicht, wie viele Jahre. 13 Jahre, danke Manu, das ist super, Bibellexikon in der ersten Reihe. Und 13 Jahre im Gefängnis saß und nichts davon. Ach, bisher. Alles klar. Also die ja von der Verheißung bis zur Erfüllung warten musste. Und ich glaube, wenn ich mir so angucke, Josef angucke, vor dieser Zeit und nach dieser Zeit, da ist dann ein großer Unterschied passiert. Der Josef vor der Zeit, der, finde ich, verzogene kleine Bruder, der prahlt mit seinen Träumen und so schön sagt, boah, ihr werdet euch vor mir niederfallen und ich habe den schönsten Mantel, und weiß nicht, ob er das gesagt hat, das ist nicht biblisch, aber so stelle ich mir es vor. Es hat vielleicht auch ein Bild, was die Kinderstunde geprägt hat im Kopf, das haben wir mal festgestellt, dass es manchmal etwas anders ist als das, was wirklich in der Bibel steht. Aber das ist das, wie ich so Josef davor sehe. Und danach sehe ich einen Mann, der fähig ist, ein Land zu führen, der fähig ist, für Leute zu sorgen und seinen Brüdern zu vergeben, die ihm sowas angetan haben. Und da muss in dieser Zeit, in diesem Warten, müssen viele Dinge passiert sein. Und ich glaube, dass die Zeiten für uns einfach Charakterschule sind. Und dass Gott in uns tiefe Dinge baut. Und dass Gott uns in eine Reife hineinführt und wirklich tief verwurzelt macht, damit wir größere Verantwortungen und Berufungen auch tragen können, wozu wir sonst nicht fähig wären. Dass Gott uns wirklich dazu reif kommen lässt. Und ich glaube, wir müssen da wirklich ein Ja dazu haben. Ja, Gott, schleif meinen Charakter. Wir sind so gern dabei, dass wir in Gaben und in geistlichen Dingen wachsen, aber es sind immer zwei Säulen, auf die unser geistliches Leben gebaut ist. Es ist einmal die geistlichen Dinge und die Gaben, und auf der anderen Seite ist das unser Charakter. Und diese Zeiten lieben wir, wenn das Geistliche wächst und wir erleben Wunder und bekommen geistliche Gaben und es wächst und wächst. Aber wenn hier nichts mitwächst, dann ist das eine übelste Schieflage. Wir brauchen das, dass der Charakter mitwächst, um das gerade tragen zu können. Deswegen brauchen wir ein Ja dazu. Ja, Gott, forme meinen Charakter. Dann bei David. David hatte auch eine Wartezeit von Verheißung hin zu der Erfüllung. Ihm wurde verheißen, er wurde zum König gesalbt von Samuel. Und dann waren es wieder viele Jahre, bis das gekommen ist. Und was ich an David so bewundere, dass ich in seinem Leben immer sehe, dass er so treu war, einfach in dem Moment zu sein, wo er ist, und das treu zu tun, was ihm vor die Füße gelegt war. Er hatte die Verheißung, König zu sein, Und er ist zurückgegangen zu seines Vaters Herden, um die Schafe zu hüten. Und hat das getan, was jetzt in der Zeit, wo er war, anstand. Und hat dann nicht gemurrt. Und hat einfach im Verborgenen seine Beziehung mit Gott gepflegt. Und hat an Punkten in seinem Leben, wo er die Möglichkeit hatte, den Prozess zu beschleunigen und irgendwo reinzuspringen in diese Berufung, hat er gesagt, nee. Als er die Möglichkeit hatte, Saul zu töten, hat er gesagt, ich taste den Erwählten nicht an, den Gesalbten Gottes. Und er ist treu in dem geblieben, ja, was Gott ihm in dem Moment vor die Füße gelegt hat. Und ich weiß nicht, was das bei euch ist, was die Zeit ist in dem Job oder in der Sache, wo ihr drin steckt. Fragt Gott, was ist meine Aufgabe jetzt und hier, während ich warte, während ich auf die Erfüllung der Verheißung und Erfüllung von besseren Zeiten so warte. Und David hat das mit einem dankbaren Herzen und mit Lobpreis getan. Das beeindruckt mich auch so. Mit dankbaren Herzen und mit Lobpreis. Das ist wichtig, dass wir uns das bewahren in allem Warten. Dank und Lobpreis. Dann ist eine Geschichte, die ich gefunden habe, von Zacharias und Elisabeth. Das ist nicht so die erste, woran man denkt, aber ist ja die Eltern von Johannes dem Täufer. Und Gott, sozusagen ein Engel, ist ihnen erschienen und hat gesagt, die werden einen Sohn bekommen und er wird Johannes heißen. Und Zacharias und Elisabeth haben nicht mit Glaube, oder Zacharias auf jeden Fall nicht mit Glaube reagiert, sondern er meinte, hä, wie viel zu alt, funktioniert nicht, was soll das? Und was dann passiert ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, als Johannes geboren ist und mit Namen benannt wird, dass Gott Zacharias stumm macht, dass er nicht mehr reden kann. Und ich habe manchmal gedacht, so, warum? Was soll das? Aber ich glaube, für mich sagt das so eins, wir müssen, wenn wir Verheißungen bekommen haben, auf unsere Worte achten, weil wir ganz schnell mit unseren Worten diese Saat von Verheißung auch töten können, wenn wir in Unglaube reden. Und wenn wir Dinge von uns lassen, die das Niederreden klein machen und mit Zweifeln sprechen von dem, was Gott uns verheißen hat. Und dass Gott Zacharias zum Schweigen gebracht hatte, damit das bewahrt ist und damit er nicht im Unglauben redet. Und deswegen müssen wir auf unsere Worte achten, was wir sagen in der Zeit des Wartens. Dass es Glaube ist, dass es ermutigend ist. Dann steht was in Habakuk, was ich sehr cool fand, von einer Prophetie, die er bekommen hatte. Und es ist jetzt erstmal unwichtig, um was es in der Prophetie ging oder in dem Bild, den er hatte. Aber es steht ein Vers im Kapitel 2, Vers 3. Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es wird kommen und es wird nicht ausbleiben. Und er verspricht hier dem Habakuk, das wird eine Weile dauern, bis das kommt, aber es wird kommen, ich verspreche dir das. Und das drückt für mich so aus, vertraue. Wir müssen in den Wartezeiten Gott vertrauen. Es wird kommen, dass er zu seinem Wort steht. Dann Abraham und Sarah, wieder eine Verheißung eines Kindes. Und Abrahams und Sarahs Argumente waren, es ist doch schon viel zu spät. Sarah kann nicht mehr schwanger werden, Abraham war schon sehr alt. Und da glaube ich, ist so ein bisschen der Punkt, das, was für uns schon zu spät aussieht, ist für Gott noch lange nicht zu spät. Selbst wenn wir sagen, na Gott, gestern wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, heute ist es eigentlich schon zu spät. Gottes Zeitplan und seine Perspektive auf Dinge ist so viel anders als unsere. Und ich glaube, das ist so wichtig zu wissen, Gott, ich glaube, dein Zeitplan ist anders. Ich glaube, dass du das besser weißt als ich. Und selbst wenn ich es als zu spät einstufe, bist du noch lange nicht zu spät. Das ist wieder ein Punkt von Vertrauen. Eine andere wichtige Lektion, glaube ich, hat Mose gelernt im Warten. Und da rede ich jetzt von dem Warten des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Und eigentlich war es ins Land Kanaan in Katzensprung, nicht unbedingt zu Fuß, aber es hätte nicht 40 Jahre gedauert, so lange wie die unterwegs waren. Sondern irgendwann hat Gott gesagt, dass sie auf dem direkten Weg den Philistern und Völkern zum Kämpfen gegenübergestanden hätten, wofür sie noch nicht bereit waren. Und an dem Punkt war das Ausharren, das länger Laufen, war eine Gnade Gottes, weil sie Dinge noch lernen mussten, bevor sie das verheißene Land einnehmen können. Es waren einfach noch Lektionen nötig, um Reife zu erlangen und Stärke zu bekommen, die das Volk noch nicht hatte in dem Moment. Und in einem Vers im Alten Testament gibt Gott Mose sogar mal den Auftrag, die Dinge aufzuschreiben, die das Volk lernt, die Dinge niederzuschreiben. Und so, denke ich, sind auch die Bücher Mose entstanden, dass Mose niederschreibt, was sie gelernt haben. Und ich glaube, in den Zeiten ist es so wichtig, auch Gott zu fragen, Gott, was sind die Dinge, die du mir gerade beibringst? Was sind Sachen, die ich gerade lerne in der Zeit? Und mich da ganz hineinzugeben und mich nicht darüber aufzuregen, dass ich gerade noch nicht da bin, wo ich gerne sein würde, sondern mich ganz reinzugeben in den Prozess, wo Gott mich formt und wo ich Dinge lernen darf. Dann ein Beispiel in Daniel. Daniel hat für das Volk eingestanden im Gebet und es steht da ein Vers, wo steht, dass ein Engel zu Daniel kam und ihm sagte, dass sein Gebet erhört wurde, sobald er gebetet und sobald er gebetet hat, aber da noch ein Engelfürst im Weg stand, und wo er erstmal kämpfen musste, bis er kommen konnte. Und es ist gut für uns zu wissen, dass im geistlichen Bereich Dinge abgehen, die wir nicht beurteilen können und die wir manchmal einfach nicht sehen, und dass geistliche Kämpfe passieren, wenn wir Dinge umbeten und Gott für uns einsteht, auch in Zeiten, wo wir das noch nicht sehen. Und das im Blick zu behalten. Wer weiß, was in der geistlichen Welt abgeht, in dem Moment, wo du ein Gebet sprichst. Und es ist so wichtig, dass wir vertrauen, unsere Gebete haben Kraft, die haben Kraft. Wer weiß, was das für Kämpfe in der geistlichen Welt auslöst und Engel freisetzt, für uns zu kämpfen und Dinge durchzukämpfen. Ja, ich habe ja noch ein paar mehr, aber ich merke, wir werden langsam mit der Zeit knapp. Daniel hatte ich gerade, Lazarus. Lazarus, ein nächstes Beispiel. Maria und Martha rufen Jesus, weil sie sagen, unser Bruder liegt im Sterben. Jesus, komm und heile ihn. Wir brauchen dich, wir brauchen, dass du eine Heilung machst. Und es hieß, dass Jesus noch einige Tage mit seinen Freunden da blieb, wo er war und nicht gekommen ist. Ich manchmal denke, das ist krass. Es ist, wo Jesus bewusst eine Wartezeit für die beiden eingelegt hatte, so lange, bis sie kommen mussten und sagen, es ist zu spät. Unser Bruder ist gestorben, Jesus. Und die Sache damit war aber, dass sie nicht wussten, was eigentlich Jesus sein Anliegen war oder was er tun wollte. Sie haben erwartet, okay, Jesus will ihn heilen, Jesus will ihn gesund machen. Und das ist auch Gottes Wille und das ist so richtig und das ist biblisch. Aber Jesus wollte viel, viel mehr tun. Jesus wollte den Toten auferwecken. Jesus wollte ein Wunder tun, was sie noch nicht gesehen haben. Und dafür musste Lazarus erst sterben. Und ich glaube, also auch im übertragenen Sinne merke ich, habe ich oft auch Geschichten bei mir selber gesehen und bei anderen gehört, dass erst, wenn wir Dinge innerlich so ein bisschen damit abgeschlossen hatten und losgelassen hatten, dass Gott es uns dann auf einmal zurückschenkt. Dass manchmal Dinge in uns erst sterben müssen, an denen wir festhalten und die wir unbedingt wollen, bis es an den Punkt kommt, dass Gott sagt, okay, und jetzt hast du losgelassen und jetzt will ich dir es schenken und es erfüllen. Deswegen, wir kennen Gottes Pläne nicht und trotzdem zu glauben, dass er nie zu spät ist. Und dann auch die Jünger warten auf den Heiligen Geist. Ich habe mich schon manchmal gefragt, warum Jesus nicht zu dem Zeitpunkt, wo er in den Himmel gefahren ist, den Jüngern die Hände auflegt und sagt, empfangt den Heiligen Geist jetzt. Und der Heilige Geist kam und das Brausen kam und sie fangen an, in Zungen zu reden und zu predigen mit Vollmacht. Und weiß ich immer noch nicht so richtig. Ich denke, es war wichtig. Aber was ich daraus lerne ist, er hat gesagt, geht nach Jerusalem und wartet dort. Und die Jünger waren in Jerusalem und haben einmütig im Gebet verharrt, in Gemeinschaft und in geistlicher Gemeinschaft vor allem und im Gebet geblieben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir im Warten geistliche Gemeinschaft suchen und mit Leuten im Gebet dranbleiben. Das sind so einige Beispiele. Ich habe noch einige mehr. Aber ich glaube, im Warten selber ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie unsere persönliche Beziehung mit Gott aussieht, und zwar im Verborgenen, da, wo Leute uns nicht sehen. Weil man kann viel so auch in geistlicher Gemeinschaft, auch wenn wir hier im Lobpreisgottesdienst sind, auch ermutigt werden und gestärkt rausgehen und im Lobpreis stehen. Aber ich glaube, wo es wirklich hart auf hart kommt, ist die Zeiten, wo wir zu Hause sind und wo keiner sieht, was wir mit Gott leben und wie unsere Beziehung mit ihm da aussieht. Und da zeigt sich auch wirklich, um wen sich eigentlich unsere Beziehung mit ihm dreht. Weil ich habe das bei mir selber oft festgestellt, dass ich merke, in meiner Beziehung mit Gott geht es eigentlich ganz oft um mich. Da geht es darum, dass ich Erfüllung finde, da geht es darum, dass ich mich gut fühle, dass ich weiß, dass ich gerettet bin, dass Gott meine Wünsche erhört und dass es mir gut geht. Und wenn dann solche Zeiten kommen des Ausharrens und mein Ego nicht befriedigt wird in meiner Beziehung mit Gott, dann komme ich nämlich in geistliche Trägheit rein. Ich fange an, den leichteren Weg zu gehen und fange an, ach, beten ist so anstrengend und es passiert ja gerade eh nichts und ich fühle auch keine Heiligkeit da drin und ich fange an, das wird weniger. Wir fangen an, den leichten Weg zu gehen, weil es sich um uns dreht und weil unser Ego nicht mehr befriedigt wird in der Beziehung. Und wir werden vor allem passiv in der Beziehung mit Gott. Wir gucken, wo uns Dinge begeistern und nehmen das mit und sind da drin. Aber wenn es darum geht, dran zu bleiben an Gott, dann flaut es ab. Wenn dahingegen meine Beziehung mit Gott sich wirklich um Gott dreht, dann sieht es ganz anders aus. Und ich habe mal so überlegt, auch gerade in Zeiten, wo ich stille Zeit mache oder im Lobpreis bin und merke, es ist gerade nicht so, dass es mich übelst aufbaut und ich aus der Bibel voll die Wahrheiten rausnehme und Offenbarungen habe, dann wäre ich oft unzufrieden und denke so, Gott, mach doch mal was, erfüll mal meine Zeiten, erfrisch mich mal. Aber wenn sich meine Beziehung wirklich um ihn drehen würde, dann wäre es für mich in dem Moment genug zu sagen, Gott, ich weiß einfach, dass ich, wenn ich mich aufmache und dich anbete, dann bringt dir das Ehre und das ist genug für mich, dass es ihm Ehre bringt. dann dreht sich's wirklich um ihn. Wenn ich einfach nur weiß, es bringt dir Ehre, Gott, und du hast mich berufen, dran zu bleiben und dir die Ehre zu geben. Das hat mal auch Pastor Bill Johnson einen Satz gesagt, dass Feuer nur auf Opfer fällt. Dass wir so oft wollen, oh, Feuer vom Himmel fall, wir wollen ja wirklich brennen und viel von Gott sehen, aber das ist mit Opfer verbunden. Im Alten Testament wurde ein Opfer gebracht und darauf ist das Feuer des Herrn gefallen und hat es verzehrt. Das gehört mit Opfer zusammen. Und das sind wir, und ich merke bei mir selber, bin ich oft nicht mehr bereit und ich will dahin zurück, dass ich opferbereit bin und sage, Jesus, ich will alles da für dich hinlegen und will nicht auf mein eigenes Ego schauen und was ich gerade denke, was ich brauche und was meinen Gefühlen gut tut, sondern dir mit allem die Ehre geben. Im Hebräer 6 steht in Vers 11 und 12, wir wünschen euch aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung ererben. Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung ererben, dass wir nicht träge werden. Und in den Zeiten, wo wir nicht die Dinge sehen, die wir erbitten und trotzdem sagen, ja Gott, ich glaube dir und ich bleibe dran, ich glaube, da bauen wir wirklich Geschichte mit Gott, da bauen wir wirklich tiefe Wurzeln. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer Mentorin von mir, wo ich ihr so ein bisschen mein Leid geklagt habe und gesagt hat, hier und da habe ich gebetet und das wünsche ich mir von Gott und da passiert nichts und ich habe das Gefühl, ich stecke da fest und es geht nichts vorwärts. Ich bin mir auch nicht bewusst, dass ich irgendwas falsch mache. Gott hat mir da nicht irgendwie Sünde offenbart oder so. Und habe so ein bisschen erwartet, dass sie mir erklärt, was entweder mit mir falsch ist oder mit meiner Beziehung zu Gott oder mit Gott. Und damit ich dann dort weiterarbeiten kann sozusagen und das ändern kann und das weitermachen kann. Und sie hat sich vor mich hingesetzt und einfach nur gesagt, wow, du hast wirklich Geschichte mit Gott gebaut. Und es hat mich erst ein bisschen irritiert, aber ich dachte, wie krass, jeder Moment, wo ich keine Verheißung gesehen habe und gesagt hat, und trotzdem bleibe ich dran, Gott, da hat das Geschichte mit ihm gebaut. Da ist das was ihm wertvoll ist. Das ist was, wo er sagt, okay, da, dir kann ich auch mit mehr vertrauen. Und ich denke, guckt euch mal eure persönliche Zeit mit Gott an. Ist das auch in Einklang mit dem, was wir äußerlich leben? Ich merke, ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich manchmal sehe, oh krass, das, was ich persönlich mit Gott lebe, ist eigentlich nicht dasselbe, was nach außen scheint oder was ich in geistlicher Gemeinschaft lebe. Und ich merke, ich will das immer wieder in Einklang bringen. Das muss eins sein, wir müssen ehrlich sein da vor uns und vor Gott und vor anderen Menschen mit dem, wo wir mit Gott stehen. Und für mich habe ich so eine Grundlage, die ich glaube, dass Gott gut ist, dass er keine Fehler macht und dass er immer aus Motivation von Liebe handelt, so als Grundlage in meinem Leben. Und habe angefangen, auch Situationen, in denen ich drinstehe, nicht die Situation neu für mich definieren zu lassen, ob Gott gerade gut ist oder ob er mich liebt, sondern angefangen wirklich zu lernen, diese Situation durch diese Perspektive von Gott liebt mich und Gott macht keine Fehler und seine Motivation ist Liebe neu zu bewerten und zu sehen, okay, hier muss ich vielleicht ausharren. Ja. Deswegen will ich euch Mut machen, dran zu bleiben. Und Mut machen, gerade in den Zeiten, auch wie es Markus gesagt hat, wo es manchmal immer wieder dagegen geht. Gott steht für euch ein und er hört eure Gebete. Und es wird die Zeit kommen, wo ihr die Verheißung erben werdet. Und Gott hat nicht gesagt, dass wir auf dieser Erde alles sehen werden von dem. Sondern dass manchmal ein Ausharren ist und ein Dranbleiben und die Dinge werden später kommen. Aber daran beweist sich Glaube. Daran beweist sich, dass wir wirklich in Beziehung leben. Ja. Ich bin immer so begeistert von dem Vers, den Paulus sagt, dass er den Lauf vollenden will bis zum Ende und vergessen will, was hinter ihm liegt und sich nach vorne fokussieren will und gut bis zum Ende laufen will. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir das fokussieren, dass wir sagen, wir wollen den Lauf gut vollenden und ich vergesse das, was hinter mir ist. Sondern ich will Gott nachfolgen mit ganzem Herzen. Ja, ich würde gerne nochmal einfach zusammen beten. Und zwar auch gerade, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid gerade in so einer Zeit, wo ihr wirklich am Ausharren seid und wirklich am Warten und merkt, es fällt euch schwer. Dann könnt ihr einfach mal kurz aufstehen, wenn es da jemand gibt. Ich stehe auch, offensichtlich. Ja. Es können kleine Dinge sein, es können große Dinge sein. Ja, das sind viele von uns. Und es heißt nicht, dass wir irgendwas falsch machen, dass Gott nicht gut ist, dass unsere Gebete nichts bewirken. Manchmal ist Ausharren einfach im Drinstehen und dranbleiben. Und da will ich euch ermutigen. Und da können auch die jetzt gerade noch sitzen, ihr könnt auch einfach zu Leuten hingehen, denen die Hände auflegen und mit für die beten. Und ich will einfach wirklich für Ermutigung beten in der Zeit, wo wir jetzt drin sind. Herr, ich danke dir, dass du gut bist. Herr, ich danke dir, dass du ein Belohner bist, Jesus. Und dass du ein guter Lehrer bist, Herr. Ich danke dir, dass du uns führst und leitest und dass es dir ein Anliegen ist, dass wir zur Reife kommen, dass du uns mehr anvertrauen kannst, dass wir in Dingen wachsen und dass wir die Verheißung ererben, Herr. Und Herr, wir wollen uns hier hinstellen und wirklich sagen, wir sind dir dankbar für den Moment, in dem wir stehen und für den Prozess, in dem du uns hast und für die Dinge, die wir lernen dürfen, Jesus. Gott, und ich bete, dass du kommst in diesen Moment und dass du jeden, der in Momenten steht, wo er entmutigt ist und enttäuscht ist vielleicht auch von dir, Gott, dass du mit Ermutigung kommst und dass du uns neu zeigst, dass du ein Belohner bist und dass du gut bist. Dass du mit uns da mittendrin stehst, Herr. Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du kommst und dass du jedem offenbarst durch die Zeit, in der er steht. Dass es nicht ein Unverständnis ist, Herr, sondern dass du zeigst, was die Dinge sind, die wir lernen. Was die Dinge sind, die du in uns baust und warum das wichtig ist, Herr. Und alles, was uns da Sorgen macht und wo wir an dir zweifeln und an uns zweifeln, Herr, wir legen es dir vor deinen Thron. Gott, und ich bete, dass du das austauschst mit deiner Freude, Herr. Dass du uns deine Freude gibst, die unabhängig ist von Umständen, sondern die von deiner Güte und deiner Größe abhängt, Jesus, die immer gleich ist. Und Herr, wir bringen sie auch hin, wo wir in unserer Beziehung mit dir träge geworden sind und wo wir merken, dass es uns schwerfällt, an dir dran zu bleiben und in Dingen auszuharren und wo wir das schleifen lassen haben. Jesus, wir wollen dir das bekennen und sagen, wir wollen anders leben, Jesus. Wir bringen dir unser Wollen, Herr, und ich bete, dass du dazukommst, dass du es stärkst, Herr. Gott, ich danke dir, dass deine Liebe nicht davon abhängig ist, ob wir träge sind oder nicht träge, Herr. Aber ich danke dir, dass du so viel mehr für uns hast. Und Herr, und ich will für mich sagen, ich will mich entscheiden, wirklich neu dem entgegenzustehen und neu alles hinzulegen und dir alles hinzugeben und an dir dran zu bleiben. Herr, ich danke dir, dass du hier bist mit uns. Dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken und deine Wege höher sind als unsere Wege. Gott, und ich bete, dass du uns ja wirklich leitest, stark zu seinem Ausharren, stark zu seinem Warten. Und es nicht passiv zu machen, sondern aktiv darin zu sein. Herr, wir vertrauen dir und wir glauben dir und deinen Zusagen. Und dir gehört alle Ehre und dir gehört alles Lob. Herr, Jesus, du bist es wert. Du bist es wirklich wert. Und da, wo unser Herz aufgehört hat, das zu glauben, sprechen wir wirklich unseren Herzen zu. Glaube es neu, wach auf meine Seele, lobe deinen Gott. Denn er ist gut. Herr, so empfangen wir deine Kraft und deine Stärke dafür, dein Durchhaltevermögen, Jesus. Und danken dir, dass du mit uns auf dem Weg bist. Und so bete ich wirklich für Ermutigung in jedem Tag im Alltag, für jeden von uns, der im Ausharren ist, Jesus, dass du uns ermutigst, dass du uns stärkst, dass du uns weiterführst, dass du uns Ermutiger an die Seite stellst. Lebendige Gemeinschaft, in der wir vorwärts gehen können. Leute, die darin weiter sind als wir, die uns nicht sagen, es ist okay, sondern die uns vorwärts treiben, weiterzugehen. Ja, danke, Herr, denn du bist gut. Du bist der König, Jesus. Wir erheben dich und wir sagen, wir lieben dich, Jesus. Und wir wollen mehr von dir, Herr. Amen.